D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien, der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Dennis Horn und Herr Pähler.
Guten Abend, Dennis ist auch da, ich hatte ihn leider nur gerade noch abgedreht. Weltweit und erfolgreich, was Radiomacher vom Podcast Serial lernen können.
Lokal und mutig, wie Lokaljournalisten in Mettmann auf die Bezahlschranke setzen.
Europäisch und digital, wie Springer in Brüssel Politico an den Start bringen will.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Jeffrey Alexander. Der arbeitet als Professor für Soziologie an der Yale University. Und er hat der Berliner Zeitung ein Interview gegeben, in dem er sagt, die Qualität der Medien sei heute größer als jemals zuvor. Und das Bewusstsein für journalistische Standards so hoch wie nie. Zitat, der Journalismus als solches genießt in unseren modernen Gesellschaften quasi sakralen Status. Journalisten sind die Priester und Schamanen des Informationszeitalters.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Dennis Horn.
Professoren wiederum sind die Bewohner der Elfenbeintürme, und zwar aller Zeitalter. Tatsächlich sind Journalisten ja schon gut darin, ihren eigenen Untergang herbeizureden. Dabei wissen wir ja, Herr Pähler, möchtest du das kurz sagen?
Ja, es ist nicht alles schlecht im Journalismus.
Genau, und gleichzeitig gibt es ja diese Glaubwürdigkeitskrise. Vielleicht bekommt man in Yale davon nicht so viel mit, aber ich finde erschreckend, wie viele Leute gerade unzufrieden mit den Nachrichten sind, und zwar vor allem mit den öffentlich-rechtlichen. Und wie viele Menschen stattdessen Udo Ulfkotte lesen, dem Kopp-Verlag glauben oder Artikel der deutschen Wirtschaftsnachrichten bei Facebook posten. Und genau das macht mir Sorgen. Das Internet kann in kürzester Zeit Medien groß machen, die aus dem Ausland gelenkt werden, Verschwörungstheorien verbreiten, politisch extrem gefärbt sind. Und ich glaube, wir werden in den kommenden Jahren einen scharfen Konkurrenzkampf zwischen diesen verschiedenen Öffentlichkeiten erleben, die auch als Medien wahrgenommen werden, die aber mit Journalismus nicht mehr viel zu tun haben. Und das hat mit einem quasi sakralen Status dann auch absolut nichts mehr zu tun.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das gastfreundliche Medienmagazin.
Wir haben Besuch heute von den Machern eines spannenden Projekts aus dem Kreis Mettmann bei Düsseldorf. Täglich.me heißt es und macht etwas Mutiges. Und zwar Lokaljournalismus, was an sich nicht neu ist. Online ist auch nicht neu. Mit harter Bezahlschranke. Und das ist in der Form neu. Thomas Reuter und Patrick Dahm. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Grüße. Guten Abend, hallo.
Wir nehmen euer Projekt gleich auch genau unter die Lupe, müssen aber jetzt zum Start nochmal durchgehen, was schon alles passiert ist diese Woche. Wie war deine Medienwoche bisher so, Herr Pähler?
Also meine Medienwoche, muss ich zugeben, war eigentlich bislang gar nicht so sehr aufregend, weil ich irgendwie so eine Woche hatte, so ein bisschen abseits des Berufslebens. Also ein bisschen, ich war krankheitsbedingt etwas außer Gefecht gesetzt. Und ich habe mich natürlich mental schon darauf vorbereitet, auf ein Thema, über das wir auch gleich noch ganz kurz sprechen. Da wette ich drauf, das macht mich ein bisschen traurig, aber irgendwie auch ein bisschen froh Ende der Woche.
Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst.
Meinst du?
Ach komm, wir beginnen aber mal mit was Ernstem. Nicht so aus dem Unterhaltungsfach. Also meine Meldung der Woche, ich habe tatsächlich die Medien so ein bisschen mehr verfolgt als du. Wobei eigentlich, wenn man krank ist, liegt man noch im Bett und guckt Fernsehen. Aber egal.
Aber nicht, wenn man, da muss man aber sein iPad, ich möchte nicht ins Detail gehen, hätte ich das mit auf ein gewisses Örtlichkeit nehmen müssen. Oh, also bitte weiter im Thema.
Ja, also meine Meldung der Woche kommt aus dem Hause Springer. Die haben einen echt großen Deal gemacht, und zwar zusammen mit Politico. Das ist so eins der spannendsten neuen Journalismusprojekte in den USA, so ein Mix aus Print, Website, Newslettern. Also man könnte sagen crossmedial, wenn das nicht so ein Unwort wäre. Und Politico richtet sich an Politiker, Leute im Politikbetrieb, an Lobbyisten, an andere Entscheider. Eine sehr einflussreiche Zielgruppe, an die man übrigens auch mit Werbung gar nicht mehr so leicht rankommt. Und Springer kauft jetzt mit Politico die European Voice. Das ist in Brüssel eine Wochenzeitung, und die wird jetzt umgebaut zum Europa-Angebot von Politico.
Okay, aber wenn ich jetzt mal so nachdenke, kommt also vom großen Teich zu uns rüber. Das ist ja kein ganz neues Phänomen. Ich denke da an die Huffington Post, die ja auch noch nicht so lange bei uns ist. Und hier haben wir vor kurzem auch noch hier in Was mit Medien drüber gesprochen. BuzzFeed ist ja jetzt auch seit ein paar Wochen oder wenigen Monaten auch schon in Deutschland hier am Start. Also es scheint so zu sein, dass diese neuen, in Anführungszeichen, Medienprojekte aus den USA jetzt doch deutsche Ableger finden. Dann aber oft mit Hilfe von etablierten Verlagen, wie mir scheint.
Und was ich da so spannend finde, dass irgendwie so gefühlt gerade Springer was so das Digitale angeht, allen davonzieht. Also die haben ja jetzt letztens dann auch diese Buzz-App gemacht, darüber hattet ihr ja schon gesprochen.
Die finde ich übrigens ziemlich nervig, ich glaube, ich muss sie wieder abstellen.
Ja, und dann aber auch diese ganzen anderen Geschichten, Bild Plus, das ziehen die ja wirklich durch, auch wenn es da immer noch welche gab, die gesagt haben, ah, Bezahlschranke, Leute, es funktioniert nicht. Ich finde das total spannend und auch wenn unsere Gäste, Thomas und Patrick, sich das mal angucken jetzt so, hat man irgendwie das Gefühl, so Springer sind die einzigen, die da jetzt irgendwie so eine Art Absprung schaffen unter den Verlagen?
Ich kann es mir schon vorstellen. Ich weiß, dass wir als Kollegen damals darüber diskutiert haben, in der Redaktion noch, kann das gut gehen? Da gab es Zweifel, aber ganz viele haben auch gesagt, ja, die machen doch das, was wir eigentlich schon immer gewollt haben. Es müssen einfach einige Sachen im Netz exklusiv angeboten werden.
Aber es wundert es dich, dass ausgerechnet Springer der Verlag ist, der scheinbar in Deutschland da so nach vorne prescht?
Er scheint schneller zu sein als die anderen.
Die anderen scheinen ja auch noch nicht mal Ansätze von dem zu haben, was die da gerade machen und in welcher Heftigkeit und wie stark die das durchziehen auch. Ne? Das finde ich spannend.
Ja, es gibt ja schon Versuche, auch in Köln versucht ja auch eine Zeitung zumindest ein Stück weit Bezahlschranke einzuführen, in dem nur eine gewisse Anzahl an Artikeln kostenlos ist im Netz.
Dennis, was mich aber noch so ein bisschen umtreibt, ist, dass Politico ist ja nun etwas, was sich mit politischen Inhalten beschäftigt. Solange ein Springer Idealo betreibt oder so, ist mir das noch egal. Aber ausgerechnet der Springer-Konzern bei einem so doch angesehenen politischen Angebot?
Ja, das ist jetzt, ich meine, das ist noch so ein bisschen im Nebelstochern, aber tatsächlich, da kann man schon mal drüber nachdenken, ob einem das nicht auch Bauchschmerzen macht gleichzeitig, weil Springer ja der Verlag war, der das Leistungsschutzrecht ja auch vorangetrieben hat. Und jetzt wird das ja so langsam auch mit Günther Oettinger zum Thema auf europäischer Ebene. Also da bin ich sehr gespannt.
Eine neue PR-Plattform, das wird es hoffentlich nicht. Lass uns über meine Meldung der Woche sprechen. Die kommen nicht aus dem Hause Springer, ist auch erst von heute. Aber ich glaube, das ist eine Meldung, über die man sich im Hause Springer ja vielleicht doch ein bisschen freuen könnte. Denn in Spanien, da hat Google ja heute bekannt gegeben, dass der Konzern bereits zum 16. Dezember, also in der nächsten Woche schon, seinen Nachrichtendienst Google News komplett abschalten möchte. Und der Grund dafür ist ein neues Gesetz, das die spanische Regierung erst im Oktober auf den Weg gebracht hat. Und dieses Gesetz sieht eben vor, dass Suchmaschinenbetreiber wie Google, Verlagen und Autoren ab dem 1. Januar nächsten Jahres eine Gebühr dafür bezahlen müssen, wenn sie eben Auszüge von Inhalten der Verlage oder der Autoren in ihre Suchergebnisse einbinden. Ja, und Google sagt jetzt, das ist zwar ein radikaler Schritt, aber wir verdienen kein Geld mit Google News und wenn wir jetzt auch noch Gebühren zahlen müssen, dann ist das einfach nicht mehr vertretbar und deswegen betreiben wir das nicht mehr. Wir bedauern zwar, diesen Schritt gehen zu müssen, aber wir sind quasi gezwungen worden, sagt Google. Hört sich fast so an, wie das, was Springer gesagt hat über Google in der deutschen Leistungsschutzrechtdebatte.
Und in Deutschland ist es ja auch noch so ein bisschen anders gelaufen. Ne? Also da hat Google dann gesagt, okay, dann zeigen wir eure Snippets nicht mehr an. Mhm. Und dann sind die Verlage hingegangen und haben diese, wie hieß das? Widerrufliche
Gratiseinwilligung. Genau. Ich muss sagen, dass das nicht Unwort des Jahres geworden ist. Aber nun ja, vielleicht gibt es da noch Chancen.
Ich muss ja immer noch mal auf Papier gucken. Das sind so Worte, die kann man nur aussprechen, wenn sie irgendwie auf Papier stehen.
Ich glaube, die kann man aber auch nur in Deutsch erfinden. Solche Worte.
Warum zieht Google dann in Spanien aber anscheinend den kürzeren? Was ist da anders?
Also ich meine, so ganz genau weiß man das natürlich nicht, aber ein Unterschied ist auf jeden Fall, dass in Spanien dieses, ich sag mal, spanische Leistungsschutzrecht, ich weiß gar nicht genau, wie das Gesetz heißt, sagt, ab dem ersten Buchstaben oder ab der ersten Null oder der ersten Eins quasi, die da eingebunden wird, muss Google an die Verlage bezahlen. Das ist ja schon ein bisschen anders als in Deutschland. Da sagt Google, das ist für uns eben gar nicht mehr interessant. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen so ein taktisches Spielchen, so ähnlich wie die Verleger das mit Google in Deutschland versuchen. Nach dem Motto, wir zeigen euch mal, wie es euch eigentlich so ergeht, wenn es uns nicht mehr gibt. Man weiß es nicht. Also ich bin da sehr gespannt, was man da aus der Debatte auch noch für Deutschland vielleicht ableiten kann.
Wir werden sehen.
Jetzt lass uns aber noch über dieses eine Thema sprechen.
Wetten, das?
Genau.
Ach ja, die Medienwoche ist ja noch nicht vorbei halt. Ne? Also Samstag das Finale von Wetten, das? Da gucken wir dann hier bei D-Radio Wissen aber auch noch ausführlich drauf in Endlich Samstag. Müssen wir da jetzt schon, also man weiß doch, was passieren wird, oder?
Ja.
Recht unauffällige Show, Ende und das war's dann.
Ich glaube, diesmal wird Lanz ein bisschen überziehen.
Ja.
Und
die Quote wird nochmal gut.
Ja, ich glaube auch. Ohne Witz. Und dann sagen wir, hätte es vielleicht doch noch geschafft. Nein.
Sollen wir wetten, ob mehr oder weniger als, sagen wir mal, 8 Millionen? Ich sag mehr.
Ich sag weniger.
Okay.
Wetten, das.
Was mit Medien? Das gehypte Medienmagazin.
Es ist jetzt fast 80 Jahre her. Da sind Menschen in den USA in Panik geraten. Und zwar allein Ja, allein wegen eines Hörspiels im Radio. Das war 1938 und zwar wegen des Hörspiels Krieg der Welten von Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century this world was being watched closely by intelligences greater than man's.
Da ging's im Radio um einen angeblichen Angriff von Außerirdischen und die Leute haben das für echt gehalten und jetzt, fast 80 Jahre später, ja, da gibt es einen Podcast, von dem einige sagen, die wichtigste Audioveröffentlichung seit dem Krieg der Welten.
Serial heißt dieser Podcast. Wir haben ihn hier bei D-Radio Wissen euch auch schon vorgestellt. Er kommt von der Hörfunkjournalistin Sarah König, die einen Mordfall von 1999 wieder aufrollt in Baltimore. Da ist ein 17 Jahre altes Mädchen erwürgt worden. Kurze Zeit später ist ihr Ex-Freund dafür in den Knast gekommen. Dort sitzt er jetzt seit 15 Jahren, obwohl es für seine Schuld gar keine Beweise gibt.
Sarah König, die hat für Serial ein Jahr lang recherchiert und veröffentlicht jetzt jede Woche eine neue Episode und geht darin diesem Fall noch einmal auf den Grund. Und sie nutzt dazu Originaltöne aus Polizeiverhören oder auch alte Radioberichte, spricht aber auch neu mit Familienangehörigen des Opfers und des Täters, mit Lehrern und Freunden. Und das Spannende ist, man hört dazu und denkt, das ist doch ein Hörspiel. Und weil man aber weiß, nein, das ist echt, macht das irgendwie nochmal viel süchtiger, kann man sagen.
Und das liegt eben nicht nur an der Geschichte, sondern auch an der Machart. Das hat einen richtigen Hype gegeben um diesen Podcast, gibt es auch immer noch. Und da können Radiomacher auch einiges von lernen, sagt Stefan Westphal. Er ist Journalist in Hamburg, hat Serial genauer unter die Lupe genommen, ist jetzt zu Gast in Was mit Medien. Guten Abend.
Moin, ihr beiden.
Was war denn der Moment, in dem dich Serial gepackt hat?
Oh, das war ganz spannend. Das war mitten in der Nacht, komischerweise. Also manchmal wache ich nachts auf, kann nicht richtig einschlafen. Und dann höre ich mir gerne Hörspiele oder so etwas an. Und ich klickte da auf meine Podcast-App und auf einmal erschien da ein amerikanischer Podcast unter den deutschen Top 10, sogar auf Platz 1. Da habe ich gedacht, Mensch, da musst du mal reinhören. Und da landete ich bei Serial und in der Nacht war nicht mehr viel mit Schlafen, weil mich das so gepackt hat, dass ich da erstmal eine Weile zuhören musste.
Wie kann man denn jetzt eigentlich diesen unfassbaren Erfolg dieses Podcasts noch genauer erklären?
Ja, das hat, glaube ich, eine ganze Menge Aspekte, die da eine Rolle spielen. Der wichtigste ist, denke ich mal, dass Sarah König angefangen hat, ein literarisches Stilmittel in Hörfunkjournalismus einzubauen. Das ist das Whodunit-Prinzip, was man aus Detektivgeschichten kennt. Also Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes kennt man, der hat das so ein bisschen mit erfunden, dass der Hörer sozusagen der Detektivarbeit folgen kann. Und genau das macht Sarah König in ihrem Serial-Podcast auch. Also man ist die ganze Zeit dabei und hört ihr als Ermittlerin quasi zu und fiebert mit. Mensch, war er es denn wirklich? War er es nicht? Und man zieht seine eigenen Schlüsse daraus. Und das macht, glaube ich, im Wesentlichen den großen Erfolg aus.
Was würdest du denn sagen, sind so konkrete Punkte, in denen das deutsche Radio oder wir so als Radiomacher von Serial auch lernen können?
Der große Punkt ist, glaube ich, dass Serial äußerst aufwendig produziert ist. Also das ganze Ding ist nicht mal eben schnell gemacht, so wie das deutsche Radio überwiegend produziert wird. Das Team hat etwa ein halbes Jahr recherchiert, O-Töne gesammelt, Vertrauensverhältnis aufgebaut zu den einzelnen Protagonisten, was die O-Töne dann sehr, sehr viel besser macht letztlich und Fakten zusammengetragen. Und diese Arbeit, die da drin steckt, das hört man, das macht Serial auch besonders erfolgreich, aber das ist genau etwas, was es so im deutschen Radio nicht gibt. Hier werden Features produziert als Langformat, die sind dann immer so ungefähr 50 Minuten lang, kann man sagen. Dafür gibt es ein bestimmtes Honorar. Dieses Honorar reicht für den einen Autor gerade mal aus, 2 Monate lang daran zu arbeiten. Ansonsten wird es dann eher eine ehrenamtliche Arbeit. Also es geht, um so etwas in Deutschland zu machen, darum wirklich das ganze System eigentlich umzubauen, wie wir Langformate in Audio verstehen.
Aber im Grunde konzentriert sich das doch dann so an den Erkenntnissen, die man daraus gewinnt, auf Features, wie man die ändern könnte, oder?
Also ob man es jetzt Feature nennt oder Reportage oder wie auch immer, das ist letztlich nur ein Wort, aber es geht um Langformate, genau, ja. Also welche, die 10x50 Minuten funktionieren oder 12x50 Minuten, so ungefähr wie Serial.
Was ich jetzt auch noch spannend finde, ist eine Fragestellung, nämlich wie interaktiv eigentlich dieser Podcast ist. Der wird ja jetzt jede Woche produziert und es wäre ja eigentlich gerade bei der Fangemeinde, die es inzwischen gibt, ein einfaches zu sagen, wir schauen einfach mal jede Woche die ganzen Fragen und Ideen und Anregungen, die bei Twitter, auf Facebook und sonst wo so reinkommen, die bauen wir da irgendwie direkt mit ein und bauen Fragen auch ein, die dann Interviewpartnern gestellt werden. So passiert es aber nicht. Und trotzdem ist der Podcast interaktiv.
Ganz genau. Das finde ich total spannend, wie die das machen bei Serial. Also die machen eben nicht dieses, wie man es auch aus dem deutschen Radio kennt. Man liest so einen Twitter-Post meinetwegen oder Facebook-Post vor und antwortet darauf, wo man versucht, so Massenkommunikation auf Individualkommunikation umzubauen. Das macht man nicht bei Serial, sondern das ist mehr so unterschwellig, sagen die Autoren zumindest, was da eingebaut wird. Also die Folgen, die sind zwar wohl vorproduziert, aber sie werden unter Umständen, je nachdem wie die Community darauf reagiert, nochmal umproduziert innerhalb der nächsten Woche. Und zwar eher so aus dem Bauchgefühl heraus, sagen die. Also man kann das jetzt, da wir die Originale, wie sie ursprünglich waren, natürlich nicht kennen, kann man es nicht so genau beziffern, was da geändert wird. Aber es fließt unterschwellig mit ein. Und ich glaube, der Hörer hat auch das Gefühl, dass das so ist.
Wäre das aus deiner Sicht auch eine Lösung so für klassische Radiosender, auch so in der Breite, auch wenn wir mal über das Formatradio sprechen, vielleicht sogar fürs Fernsehen, gar nicht mehr so diese einzelnen Kommentare vorzulesen, was man immer so als Social TV oder Social Radio kennt, sondern da auch ein bisschen anders mit umzugehen?
Ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit wäre, die man auch mal ausprobieren sollte, auch für Kurzformate da eher so aus dem Bauchgefühl heranzugehen an die ganze Geschichte. Also das ist das, was ja eigentlich Social Media auch ausmacht. Da entsteht ein Gefühl innerhalb dieser Community, und wenn man dieses Gefühl abbildet und nicht einzelne Posts, dann ist man dichter dran an dem, was Social Media eigentlich ausmacht.
Lustig, ne? Also man ist dichter dran, obwohl man irgendwie abstrahiert.
Ja, genau. Mhm.
Wenn man jetzt auf Serial guckt, müsste man nicht eigentlich auch ehrlicherweise sagen, viele Dinge, die da so gut funktionieren und gemacht werden, die funktionieren auch nur in einem Podcast so, und im, ich sag mal, klassischen linearen Radio würde man eigentlich das gar nicht so unterbringen, würde das gar nicht funktionieren?
Gebe ich dir absolut recht. Das funktioniert nur in einem On-Demand-Format, also ob man das jetzt Podcast nennt oder eben Mediathek oder wie auch immer. Im linearen Programm würde das nicht funktionieren. Unter anderem wegen der Tatsache, dass im linearen Programm man immer in irgendeiner Form in ein Format eingebunden ist, so wie bei euch jetzt auch. Ihr habt eine Sendezeit zwischen den beiden Nachrichtensendungen. So,
die Zeit wir können jetzt auch einfach bis zum Ende sprechen.
Aber dann kommen wieder Nachrichten. Ja,
die Zeit müsst ihr jetzt halt füllen. So, und das ist bei Serial eben nicht so. Da sind die Folgen eben so lang, wie sie sein müssen, damit sie sinnvoll sind. Da wird also nichts weggelassen künstlich, weil man zu lang wird, oder nichts aufgebläht künstlich, um die Zeit vollzukriegen. Das ist etwas. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass es wichtig ist, dass der Neuhörer, der über soziale Netzwerke zum Beispiel von dieser ganzen Geschichte erfährt, jederzeit auch wieder von vorne mit einsteigen kann in die Geschichte. Und das geht eben nur on demand und nicht in einem linearen Radioprogramm.
Haben wir uns jetzt, Herr Peller, hier so ein Format aufschwatzen lassen?
Ja, wahrscheinlich ja. Wir haben uns formatieren lassen, ohne es gemerkt zu haben. Wir
müssen an unserem
Jetzt
Image
ist es raus.
Mann!
Jetzt ist es raus. So ein Mist.
Aber sag mal, Stefan, wäre sowas aus deiner Sicht eigentlich auch in Deutschland möglich? Also heute kam ja zum Beispiel raus, dass die Bundesanwaltschaft über 30 Jahre später nochmal zum Oktoberfest-Attentat ermittelt. Es gibt da irgendwie eine neue Zeugin. Oder, weiß ich nicht, so Fälle wie der Tod von Uwe Barschel oder so ein Teil der NSU-Mordserie. Könntest du dir sowas in Deutschland vorstellen?
Also ich meine, zum Oktoberfest-Anschlag gibt es ein Hörfunk-Feature, was produziert worden ist, was auch ziemlich gut ist, aber eben im klassischen Feature-Format produziert wurde. 50 Minuten lang, gut recherchiert, schön, aber abgeschlossen. Wenn man das dann mal so zum Beispiel beim Tod von Uwe Barschel machen könnte, ist ein tolles Thema dafür, glaube ich. Ja, vielleicht wagt sich der NDR ja ran an so etwas.
Sagt Stefan Westphal, freier Journalist aus Hamburg, zur Frage, was wir aus dem Podcast-Hype um Serial als deutsche Radiomacher eigentlich lernen können. Das bezahlschrankenlose Medienmagazin möchte ich an dieser Stelle eigentlich gern mal sagen.
Es ist total spannend zu sehen, wie viele Experimente im Journalismus gerade in Deutschland gemacht werden. Und wir knöpfen uns jetzt mal eins vor, das gerade gut einen Monat alt geworden ist oder noch wird in ein paar Tagen. Es kommt aus dem Kreis Mettmann, liegt bei Düsseldorf, hat knapp 480.000...
Das muss man dazu sagen, für alle Nicht-Rheinländer, oder?
Das muss man dazu sagen. Hat aber knapp 480.000 Einwohner, was dem entgegensteht. Ist der am dichtesten besiedelte Kreis in Deutschland.
Darüber wollen wir aber gar nicht so im Detail sprechen, sondern vielmehr darüber, dass dort vier frühere Lokalredakteure und noch jemand, über den wir gleich auch noch sprechen, zusammen ein Projekt gegründet haben. Das heißt täglich.me, also ME für Mettmann, nehme ich mal stark an. Und es gibt ja auch schon einige lokale Journalismusprojekte im Netz. Aber was hier neu ist, täglich.me hat eine Bezahlschranke. Und wenn ihr Artikel dort lesen möchtet, kostet das pro Tag 1 Euro. Es gibt aber Rabatt fürs ganze Jahr 60 Euro.
Also vier frühere Lokalredakteure der Westdeutschen Zeitung plus übrigens ein Entwickler fürs Technische. Thomas Reuter ist Mitgründer, Entwickler ist Patrick Dahm und die beiden sind zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend. Also wir haben euch eingeladen, nicht direkt zum Start, sondern jetzt gut einen Monat später, damit wir auch direkt die Frage stellen können, wie es läuft. Aber das machen wir, glaube ich, später, um nicht durcheinander zu kommen. Wir starten damit, wie alles begonnen hat. Bei der Westdeutschen Zeitung, nämlich noch ein bisschen, Thomas, für die ihr gearbeitet habt und gemerkt habt, das geht irgendwie zu Ende hier. Wie nah lag denn der Gedanke, so etwas wie täglich ME in die Welt zu setzen, statt sich einen neuen Printjob zu suchen?
Auch das lag schon sehr früh sehr nah. Die ersten Ideen für eine Geschichte im Internet, die ist schon aus dem Jahr 2013, Ende des vergangenen Jahres, haben schon zwei Kollegen darüber nachgedacht. Und es hat dann halt sehr schnell sehr viel Fahrt aufgenommen, als im Frühjahr diesen Jahres bekannt wurde, dass Redaktionen aufgelöst werden und 50% der Kollegen ihren Job verlieren sollen.
Und wie lange hat dann tatsächlich die Vorbereitungszeit noch gedauert, von der Idee bis zur Umsetzung?
Also wenn man sagt, wir haben im April konkret angefangen, drüber nachzudenken, konkret daran zu arbeiten. Wir sind am 9.11.
kann man rechnen,
auf Sendung gegangen und das war ganz knapp, ganz knapp.
Das heißt viele Nachtschichten.
Sehr viele Nachtschichten, vor allen Dingen für unseren Entwickler.
Aber ja, der ist ja jung. Ich sehe schon, das könnt ihr alle nicht sehen, aber er nickt schon, aber trotzdem ganz zufrieden dabei im Gesicht. Oder? Daumen hoch.
Alles super.
Ja, wie ist es dann aber, dann gibt es ja noch eine weitere Idee, sondern ihr habt auch gleichzeitig gesagt, wir haben es ja kurz in der Anmoderation schon angesprochen, wir machen von vornherein das ganze Projekt, versehen wir mit einer Bezahlschranke. Warum?
Ja, zwei Gründe eigentlich. Erstmal haben wir durch verschiedene Erhebungen und Forschungen herausfinden können oder hat man uns gesagt, Nachrichten im Internet, die funktionieren hyperlokal. Also kleine Einheiten, da erreicht man die Leute eher, da sind die Leute eher bereit, dafür reinzuschauen. Kleine Einheiten heißt auch keine großen Werbeerlöse. Da haben wir gesagt, warum denn nicht gleich die Abo-Schranke einführen? Wir haben immer gesagt, wir dürfen unsere journalistischen Sachen nicht alle kostenlos ins Netz stellen. Wir sagen, unser Job hat Wert und diesen Wert lassen wir uns bezahlen. Und bislang läuft es.
Ich meine, in dem Fall ist es natürlich auch ein exklusiver Wert für euch, weil ihr ja auch sagt, wir decken jetzt hier eine Lücke ab, die durch den Wegfall einer anderen Redaktion da geschaffen wurde. Viele, um nochmal kurz zur Bezahlschranke zu kommen, kritisieren ja am Bezahlschranken auch immer so das Abo-Modell, das ihr auch habt. Man bezahlt bei euch ja, um für eine bestimmte Zeit dann den Zugriff auf alles zu bekommen. Und dann sagen einige immer, ich will aber nur diesen einen Artikel kaufen, für den ich mich interessiere, für 50 Cent. Was wäre damit?
Haben wir auch ganz kurz drüber gesprochen, haben wir aber dann verworfen.
Weil?
Ja, weil wir sagten, wir wollen einfach feste Größen haben. Also nicht so Mikro-Payment-Geschichten zu machen, weil wir auch nicht wissen, wie viel wir tatsächlich am Tag auf Dauer immer produzieren werden.
Wie ist denn so das Feedback der Leser? Also gibt es da tatsächlich diese kritischen Fragen, die wir jetzt gerade angedeutet haben, auch von einigen sagen, hey, warum könnt ihr da nicht irgendwie eine Handvoll wenigstens erstmal für umsonst machen? Ich muss erstmal gucken, was ich da kriege, mir einen Eindruck verschaffen. Ist das eigentlich die Qualität, die ich haben möchte?
Das kommt sicherlich, wenn man dann mal die Preise aufruft, die wir nehmen, ist das eigentlich ganz, ganz schnell verstummt. Also wer wirklich nur mal reinschauen möchte für einen Tag, der zahlt halt 1 Euro, aber der kann dann das ganze Produkt ja auch sehen, auch was in den vergangenen Wochen schon reingearbeitet wurde.
Wer ist denn so eher, also so der typische Nutzer von täglich ME?
Ich kann ihn noch nicht identifizieren. Mhm. Natürlich kriegen wir ein Feedback, wir sehen, wer bei uns kommentiert. Ich glaube, da wäre so mancher Verlag neidisch drüber, wie jung unsere Leser auch sind. Ich glaube, wir sind eine sehr, sehr gute Zielgruppe, wir haben eine gute Zielgruppe entwickelt. Aber auch deutlich über 60-Jährige sind dabei.
Mag das auch an dem modernen Erscheinungsbild liegen, frage ich mal den Entwickler.
Ja, das kann vielleicht sein, ja.
Ich habe nichts anderes erwartet von dir.
Wie sieht denn heute so der typische Tag bei euch aus? Also wie funktioniert täglich.me im Hintergrund, die Redaktionsarbeit an so einem Projekt?
Also ich bin der Frühaufsteher, 3 kleine Kinder zu Hause, Frühaufsteher immer schon gewesen. Wenn ich morgens wach werde, schaue ich erstmal rein, was ist bei Feuerwehr, Polizei gelaufen, ist da etwas, was gespielt werden muss. Dann schaue ich drauf, ob die Sachen, die wir abends programmiert haben, dass sie morgens im Blatt sind, in Anführungszeichen, ob sie auch wirklich reingekommen sind. Auch da kann man falsch planen noch. Wir lernen da immer noch, unser Entwickler ist da sehr geduldig mit uns. So, dann geht es los und dann kommen Termine. Das ganz normale tagesjournalistische Geschäft.
Und würdest du sagen, dass ihr auch doch noch jeden Tag auch dazu lernt, was so sag mal, die Wechselwirkung zwischen technischen Möglichkeiten und dann auch Möglichkeiten der Darstellungsform, der Aufbereitung von Inhalten angeht?
Hundertprozentig. Also ich hätte früher jeden verdammt, der gesagt hätte, du darfst nur noch 40 Zeilen über das und das und das schreiben. Es geht wunderbar. Man kann sehr, sehr schön reduzieren, prägnant schreiben, hat aber eben dann die Möglichkeit, auch mal Sachen ganz geduldig und ausführlich zu erklären, was Print auch nicht mehr zulässt.
Was ich ganz spannend finde, dass eben von diesen 5 Leuten im Team einer direkt dann der Entwickler ist mit Patrick. Das kenne ich in der Form bisher eigentlich so von großen Medienhäusern. Also Spiegel Online macht das zum Teil. Es gibt einige öffentlich-rechtliche Redaktionen, dass da Journalisten und Techniker eben an einem Tisch sitzen, weil man dadurch ja auch viel agiler wird für Lösungen, die dann direkt geschaffen werden können. Welche Rolle spielt das bei euch inhaltlich auch?
Ich müsste ihn jetzt mal wirklich loben. Also ich hatte so eine Skizze gemacht, wie ich mir so eine Seite vorstelle. Also da eine Meldung und da Regularien, dort Texte. Also letztendlich hatte ich fast eine Zeitungsseite im Kopf.
Ja.
Er hat gar nichts dazu gesagt. Er hat genickt, das macht er immer. Und hat dann,
das kann ich sogar bestätigen nach einer halben Stunde oder einer Stunde, wo wir uns jetzt kennen.
Ja, und dann hat er einfach sein Produkt vorgestellt und es hatte nichts mit dem zu tun, was wir uns Journalisten vorgestellt haben. Er hat einfach einen ganz anderen Blick drauf geworfen, einen Userblick eingesetzt, den wir nicht kennen, den wir nicht haben und mit ganz einfachen Möglichkeiten, damit möglichst viele Menschen auch sehr schnell auf die Seite drauf können, sehr schnell Zugriff zu Artikeln haben, damit auch Leute, die vielleicht jetzt noch nicht netz- oder internetaffin sind, möglichst wenig Hemmungen haben, damit zu arbeiten. Also er hat nicht das getan, was wir wollten und das war gut so.
Und ihr habt am Ende das aber getan, was er wollte. Das reicht auch aus.
Ja, haben sie. Auf jeden Fall.
Aber ich meine, es ist ja trotzdem so, Patrick ist jetzt noch an Bord und das ist außergewöhnlich für ein Projekt dieser Größe, weil normalerweise steht dann die Website einmal, man hat das Portal so fertig und dann wird journalistisch gearbeitet, veröffentlichen, speichern, fertig. Er ist jetzt aber noch an Bord. Was macht ein Entwickler jetzt in der Fortentwicklung dieses Projektes?
Um da jetzt mal so ein bisschen auf zur beruflichen Perspektive zu sprechen. Also so eine Webseite ist ja immer, wenn sie quasi entwickelt wird und dann geht sie quasi live, dann ist sie ja noch nicht fertig. Es ist ja immer so, eine Webseite, wenn sie dann steht, ist auch immer eine Weiterentwicklung. Ja? Man muss einmal gucken, okay, wie sieht das denn aus? Man muss immer analysieren, die User, die auf die Seite gehen, müssen man dann gucken, wie interagieren die mit der Seite, wie kommentieren sie, wie wird es geteilt in sozialen Netzwerken. Wir kriegen ja auch sehr viel Feedback auch überall rein. Also über die Fanseite kriegen wir Feedback rein. Wir kriegen via Mail kriegen wir Feedback rein. Da kommen klar teilweise auch sehr konstruktive Vorschläge von Leuten, die man dankbar annimmt. Ne? Also ganz klar, man ist stetig in der Entwicklung und schraubt daran weiter, um tatsächlich an dem perfekten Produkt ranzukommen.
Also Patrick ist nicht nur der Entwickler, der etwas für uns entwickelt hat und etwas an den Start mitgebracht hat. Er ist Teil des Teams, wir sind ein Fünfer-Team und er ist da gleichberechtigtes Mitglied, wie die 4 Redakteure auch. Es gehört einfach bei uns auch, also nicht nur Können dazu, es gehört auch ein Stück weit Leidenschaft dazu. Und das ist einfach da bei uns allen.
Das kann ich absolut bestätigen. Stand am Anfang die Frage im Raum, ob ich es tatsächlich als Entwickler, als externer Entwickler da mitarbeiten soll oder tatsächlich, oder andersrum. Ich wurde gefragt, willst du extern mitarbeiten? Ich habe gesagt, nein, wir machen Folgendes. Das Ding ist auch ein bisschen aus eigenem Interesse. Ich interessiere mich auch sehr für den digitalen Wandel. Auch ein Herzensprojekt für mich. Und da habe ich ganz klar gesagt, Leute, nehmt mich mit ins Boot. Ich will dabei sein.
Sagt Patrick Dahm, zusammen mit Thomas Reuter, zu Gast heute bei uns von Täglich ME, einem neuen hyperlokalen Medienprojekt aus Mettmann, hier bei uns in Was mit Medien. Wir sprechen gleich noch weiter über das Projekt und natürlich auch über einen der wichtigsten Punkte, nämlich das Geld.
Was mit Medien? Das finanzielle Medienmagazin.
Thomas Reuter und Patrick Dahm sind bei uns. Und zwar sind das die 2 Macher oder 2 der 5 Macher von Täglich ME. Lokaler Online-Journalismus mit harter Bezahlschranke, kann man sagen. Wie es dazu gekommen ist, das haben wir ja eben schon mal geklärt. Aber zu einem der wichtigsten Punkte sind wir ja im Grunde noch nicht gekommen, nämlich zum Geld. Und zwar zu der Frage, wie läuft es denn eigentlich so jetzt nach einem Monat?
Es läuft gut. Unsere Erwartungen sind übertroffen. Wir haben ja so einen Businessplan aufstellen müssen, der ja mehr so eine Potenzialanalyse ist, weil sowas gibt es ja noch nicht, was wir machen. Und da sind wir völlig im Rahmen. Im Gegenteil, wir liegen sogar ein bisschen drüber. Nicht, dass wir jetzt davon leben könnten. Das steht auch nicht zu erwarten in den ersten Monaten. Aber wir sind voll auf Kurs.
Das ist halt die spannende Frage auch. Ihr seid zu fünft. Vier von euch waren lange Redakteure dann im Print. Einer ist Entwickler. Das ist jetzt auch im Schnitt nicht der schlecht bezahlteste Job in der IT. Das heißt, wenn ihr davon leben möchtet, muss auch ein bisschen Geld zusammenkommen. Was sind da eure Ziele jetzt?
Ich könnte von Fernzielen reden. Also ja. Wir wollen irgendwann mal eine Userquote haben in der Größenordnung 8.000 bis 10.000. Aber da reden wir vom Jahr 2017. Und dann könnten wir da sicherlich alle gut von leben. Und da haben wir noch gar nicht über Anzeigen gesprochen, die wir ja auch annehmen. Wir haben auch noch gar nicht angefangen, Anzeigen zu akquirieren, aber wir kriegen schon die ersten Anzeigen, weil ja, Kleinunternehmen meinen, ja, das ist eine schöne neue Plattform.
Wie werden diese Kleinunternehmer überhaupt darauf aufmerksam? Ich habe mich das letztens gefragt, weil ich wohne in so einem kleinen Städtchen, 38.000 Einwohner, in der Nähe von Münster.
Ist gigantisch groß, die Stadt.
Ja, und da gibt es halt eine Lokalzeitung und die hat einen Web, also die abonniere ich nicht, aber die hat einen Webauftritt, der ist, verdient den Namen nicht. Und ich frage mich schon mal auch so mit dem Gedanken, weil wir hier öfter über hyperlokale Projekte sprechen, mit dem Gedanken gespielt, hey, das müsste man eigentlich da auch haben, das fehlt eigentlich da. Aber dann war ich schon gleich in meinen Gedanken, aber wie kriege ich das in diesem Städtchen, großen Dorf, wie auch immer man das nennen möchte, eigentlich vermarktet?
Wir fahren mehrere Schienen. Das ist einmal wirklich die klassische Internetgeschichte, Facebook und sowas alles. Damit kann man sehr viele Menschen schon erreichen. Aber dadurch, dass wir aus kleinen Städten kommen, 38.000 Einwohner hat Mettmann, da erscheinen wir, das ist die größte, die anderen Städte sind noch kleiner.
Okay.
Es geht wirklich da ums Klinkenputzen. Da geht es um den klassischen Infostand im Schneeregen, das Einwerfen von Flyern in den Wohnsiedlungen und eben ganz, ganz viele Face-to-Face-Geschichten. Also wir haben, bevor wir an den Start gegangen sind, ungefähr 400, 500 Multiplikatoren, in Anführungszeichen, direkt angesprochen. Mhm. Das waren Viererrunden, das waren 40er-Runden, also Vereinsvorstände, Stadtverwaltungen, Rats- oder Kreistagsfraktionen. Das sind so kleine Wasserkreise, die immer größer geworden sind, wenn wir dann Steine irgendwo reingeworfen haben.
Und wie ist das jetzt, wenn ihr auch journalistisch für euer Projekt unterwegs seid? Ich stelle mir vor, du gehst jetzt nicht mehr für die Tageszeitung, sondern für, wie heißt der nochmal? Jetzt komme ich schon ganz durcheinander.
Täglich.
Täglich.me. Guck mal, ich wollte euch nur die Rampe für die Werbebotschaft nochmal bauen. Wenn du für täglich.me beispielsweise in die Ratssitzung in Mettmann gehst, wirst du dann ernst genommen?
Hundertprozentig, ja. Auf jeden Fall. Was, du lachst? Er weiß, doch, man nimmt uns ernst.
Also ich glaube das auch, dass das richtig ist. Das ist nicht meine Meinung, dass das nicht so wirkt nach dem Motto, wie kann man als Online-Projekt sich anmaßen, da irgendwie ernst genommen werden zu wollen. Aber ich glaube, dass das gerade in solch ländlichen Strukturen möglicherweise doch auch ein Problem sein könnte.
Ich glaube auch, dass man schnell, und das kennt man ja, deswegen finde ich die Frage auch berechtigt, so mit diesem, ach guck mal, die Blogger sind wieder da, Image abgestempelt wird.
Ich glaube, unsere Städte sind so klein, die meisten kennen gar keine Blogger. Aber sie kennen die alteingesessenen Redakteure, mit denen sie jahrelang gute Erfahrungen gemacht haben, weil sie zum einen Präsenz zeigen, nicht unkritisch sind, aber immer fair berichtet und objektiv berichtet haben. Ich glaube, also das ist dadurch, dass wir wirklich, unsere Nasen sind bekannt vor Ort. Das erleichtert das natürlich. Natürlich müssen wir auch immer noch viel erklären. Mhm. Aber die Leute kriegen natürlich jetzt auch schon nach 4 Wochen mit, wie wir berichten, dass wir tatsächlich hintergründig berichten, dass wir zum Teil schneller berichten oder auch kürzer berichten, aber trotzdem ganz klassischen Journalismus eigentlich bieten.
Wir haben ja in letzter Zeit sehr viele hyperlokale Angebote in Deutschland gesehen, die entstanden sind, die alle ein recht ähnliches Prinzip hatten, die sich finanzieren eher über das Anzeigengeschäft und so eine Art Online-Version der gelben Seiten, nenne ich es mal. Ihr geht da jetzt noch ein bisschen anders ran mit Bezahlschranke und was ich spannend finde, ist, dass ihr euch über diese lange Zeit auch sehr viele Gedanken über dieses Projekt gemacht habt, aus der Warte so der schon langjährigen Lokaljournalisten auch, was in den anderen Projekten nicht immer der Fall ist. Wenn ihr jetzt so, das ist eine sehr allgemeine Frage, aber wenn ihr jetzt so auf die Zukunft blickt, wo seht ihr den Lokaljournalismus so in den nächsten Jahren lang galoppieren?
Also ich glaube schon, dass das Internet für Lokaljournalismus eine immer wichtigere Plattform werden wird, gerade auch im ländlichen Bereich, weil sich da Tageszeitungen in der Vielfalt, wie es sie einmal gab, nicht mehr halten werden. Und dass einfach dann übers Internet eine zweite Plattform für Berichterstattung entstehen wird.
Aber wenn ich schaue auch oft, wenn ich auf... Man schaut ja oft auch so auf die Medien, die man vor Ort hat, dort, wo man lebt. Das ist ganz klar. Deswegen nenne ich jetzt mal keinen Namen. Man tut ja auch relativ schnell jemandem Unrecht. Aber oft habe ich eben auch den Eindruck, wenn ich mir die Produkte anschaue, auch was deren Online-Ableger so bieten oder eben auch nicht, da wird mir manchmal doch Angst und Bange. Und dann denke ich immer, das Produkt brauche ich irgendwie auch nicht. Nur weil das jetzt online ist, ist das noch nicht besser als das, was ich gedruckt bekomme. Also ich finde es oft ganz erschreckend, das ist vielleicht jetzt ein bisschen pauschal, aber was doch auch an Qualitätsmangel noch in der Lokalberichterstattung auch online es gibt.
Die Verlage konzentrieren sich auf ihre Printprodukte und man kann nicht sagen, dass sie die lokalen Internetseiten wirklich gepflegt haben oder gepusht haben. Das ist bislang nicht passiert, nein.
Glaubst du denn, dass auch als Antwort darauf, seid ihr eines der Projekte, und jetzt lassen wir mal außen vor, ob ein hyperlokales Projekt jetzt immer mit Bezahlschranke funktionieren muss oder nicht, aber dass dieses Thema hyperlokaler Journalismus, dass das erst der Anfang einer Bewegung ist, dass wir möglicherweise bald ein flächendeckendes Netz haben von solchen hyperlokalen Journalismusprojekten?
Vielleicht ich dazu. Ich glaube, das ist in der Tat eine Entwicklung, weil man merkt ja auch, dass immer mehr lokale Zeitungen halt immer es schwieriger haben, an dem Zeitungsmarkt zu bestehen. Und ich sag mal, dieses Wort Zeitungssterben, das ist ein Prozess, der geht immer weiter. Und ich glaube, dass die Menschen halt immer weniger abgebildet werden. Ich glaube, dass wir da so schon so ein bisschen für den Journalismus so auch so die Hoffnung sind. Also quasi aus diesem Zeitungssterben herauszukommen. Ja?
Das kann ich bestätigen. Gerade in den letzten Wochen haben wir Anrufe, Mails und direkt eine Ansprache bekommen von Volontären, von jungen Journalisten, von jungen Redakteuren, die sagten, wir gucken auf euch, ne, ob das bei euch funktioniert. Vielleicht eröffnet ihr ja mal wieder Perspektiven für unseren Berufsstand.
Würdet ihr denn jetzt mit den Erfahrungen, die ihr jetzt die ersten Wochen überhaupt habt, seitdem das Projekt live gegangen ist, anderen Lokaljournalisten, die auf dem Absprung sind, entweder gezwungen oder vielleicht freiwillig, weil sie merken, da passiert gerade irgendwas, denen raten, einen ähnlichen Weg zu gehen?
Ich kann es nur empfehlen. Also es ist wirklich, hört sich blöd an, aber es ist ein Stück weit Befreiung. Wir arbeiten alle unheimlich viel. Es ist wirklich anstrengend. Es gibt ganz harte Tage. Aber es ist befreiend, was wir machen. Also, weil wir brennen tatsächlich immer noch für Lokaljournalismus. Und wir kriegen das auch gespiegelt von den Leuten, die uns dann schon kennen, die unsere Sachen lesen, dass es ankommt. Und ich glaube, dass das ganz viel vielerorts noch passieren wird und werden kann. Nur die Leute müssen sich tatsächlich Zeit nehmen. Also einfach so einen Blog rauszustampfen, das funktioniert nicht.
Wie blicken denn überhaupt die etablierten Printmedien oder vielleicht auch die Lokalfunksender auf solche Projekte? Bekommt ihr da was mit?
Also wir kriegen zum Teil mit, dass auf einmal Termine wieder wahrgenommen werden von den örtlichen anderen Medien, die in den letzten Monaten gar nicht mehr besetzt wurden. Die Aktivität der einen oder der anderen Zeitung auf Facebook ist auf einmal ganz erheblich geworden. Und noch mehr Texte werden online gestellt. Offiziell gibt es keine Reaktionen. Man hört solche Sachen, also wie viel Zeit man uns so gibt, wie lange wir noch am Markt sein werden. Aber wir sind gekommen, um zu bleiben.
Sagen Thomas Reuter, Patrick Dahm von täglich.me aus Mettmann, die uns ihr lokales Journalismusprojekt im Netz vorgestellt haben, in Was mit Medien. Und damit sind wir für diese Woche auch wieder durch, Herr Pähler.
Ja, ich möchte nicht dagegen wetten, weil wenn ich so auf die Uhr schaue, ist diese Sendung gleich vorbei. Das ist eigentlich sehr schade. Ich hätte noch ewig länger über Mettmänner sprechen. Sagt man eigentlich Mettmänner? Das ist nicht die wichtigste Frage
Bestimmt
des Abends,
nicht.
Aber die können wir, glaube ich, noch klären, oder?
Der Mettmanner und der die Mettfrau.
Ist gut zu wissen. Gebürtiger Ostwestfale muss man das wissen. Ne?
Was nimmst du sonst mit von heute, Herr Pähler?
Ich nehme auf jeden Fall mit, dass klassische audiojournalistische Projekte außer dem Hyperlokalen ein Ding sind, die auch immer noch eine Zukunft haben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Da hat mich der Podcast Serial, über den wir gesprochen haben, sehr begeistert. Den werde ich mir auch noch anhören. Ich habe da nur Ausschnitte bis jetzt rausgehört.
Und ich nehme mit tatsächlich, dass die Bezahlschranke echt nochmal ein Punkt ist, wo man darüber nachdenken muss, und was ich besonders interessant fand, so dieses darüber nachdenken, damit so eine Kontinuität erstmal hinzubekommen und deswegen nicht so den einzelnen Artikel freizugeben. Fand ich gut.
Kontinuität ist auch das Stichwort. Nächste Woche hier wieder am Donnerstag bei D-Radio Wissen um 21 Uhr. Gar nicht wahr, um 20 Uhr.
20 Uhr.
20 Uhr, 21 Uhr ist schon wieder vorbei. Und 20 Uhr, was mit Medien? Dann der Jahresrückblick zusammen mit Hajo Schumacher. So viel kann an dieser Stelle schon mal verraten werden. Und wir sagen nochmal danke, Patrick Dahm und Thomas Reuter von täglich.me, dass ihr heute unsere Gäste wart. Danke dir, Dennis.
Danke sehr.
Und ich freue mich, bis wir uns das nächste Mal wiederhören. Und euch allen wünschen wir euch zusammen bis dahin eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.